Fangen wir mit deinem Vater unser an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Also in der Reihe um die heißen Eisen der Kirche geht es heute um die Kirche im Dritten Reich, ein Thema, das ja sehr oft besprochen wird und wo es, glaube ich, ganz gut ist, wenn man sich ein bisschen mit den Fakten beschäftigt. Und wie bei anderen Themen möchte ich auch jetzt gleich vorausschicken, man kann jetzt nicht die Kirche völlig reinwaschen von allen Vorwürfen, das wäre absurd, weil natürlich hat es Fehlentwicklungen, Versäumnisse gegeben und anderes, aber ich glaube, man kann einfach fair die Dinge einordnen, wie sie halt sind, wie sie halt geschehen sind und vielleicht auch manches erklären und Missverständnisse vielleicht auch aufklären. Vor allem, wenn man sich bewusst ist, dass die Kirche ja nicht nur aus der Amtskirche besteht, sondern wenn man von der katholischen Kirche spricht, muss man von allen Katholiken sprechen. Und selbstverständlich waren Katholiken auch an schweren Verbrechen beteiligt, die im Dritten Reich geschehen sind. Wobei ich schon mich zu sagen traue, dass es so zu sein scheint, dass ein echter Glaube, eine Frömmigkeit, doch irgendwie geholfen hat, diese diabolische Ideologie des Nationalsozialismus zu durchschauen. Also es gibt eigentlich, ich wüsste jetzt kein Beispiel von, sagen wir, SS-Männern oder was, die also wirklich gesagt haben, ich möchte ein frommer Katholik sein und als solcher bin ich auch bei der SS oder was. Man hat schon gewusst, das passt nicht ganz zusammen. Ja. Aber schlimme Dinge sind passiert. Wir wollen vielleicht, um die Sache sehr grundsätzlich anzugehen, einmal überhaupt überlegen, was man über das Prinzip des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat sagen kann. Das ist ja ein Thema, das die Kirche beschäftigt, seit es sie gibt. Das ist eine Grundfrage des christlichen Glaubens, wie wir uns in der Welt verhalten sollen. Sollen wir uns aus der Welt zurückziehen, alle in die Wüste auswandern oder leben wir in der Welt? Und in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen aus dem Römerbrief, dem 13. Kapitel, vorlesen, Verse 1 bis 7, wo Paulus über das Verhältnis zwischen Kirche und Staat schreibt. Wohlgemerkt, er schreibt von einem Staat, der zu dieser Zeit, das Römische Reich, die Kirche verfolgt hat, immer schärfer. Ja, Paulus selbst hat das auch am eigenen Leib spüren müssen. Jeder leistet den Trägern der staatlichen Gewalt den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes. Und wer sich ihm entgegenstellt, wird dem Gericht verfallen. Vor den Trägern der Macht hat sich nicht die gute, sondern die böse Tat zu fürchten. Willst du also ohne Furcht vor der staatlichen Gewalt leben, dann tue das Gute, sodass du ihre Anerkennung findest. Sie steht im Dienst Gottes und verlangt, dass du das Gute tust. Wenn du aber Böses tust, fürchte dich, denn nicht ohne Grund trägt sie das Schwert. Sie steht im Dienst Gottes und vollstreckt das Urteil an dem, der Böses tut. Deshalb ist es notwendig, Gehorsam zu leisten, nicht allein aus Furcht vor der Strafe, sondern vor allem um des Gewissens willen. Das ist auch der Grund, weshalb ihr Steuern zahlt. Denn in Gottes Auftrag handeln jene, die Steuern einzuziehen haben. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, sei es Steuer oder Zoll, sei es Furcht oder Ehre. Also wenn man das hört und jetzt ans Dritte Reich denkt, denkt man sich, um Gottes Willen, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Ich glaube, es ist nur wichtig, um sich in die damalige Zeit hineindenken zu können, dass einem bewusst wird, dass man prinzipiell in der katholischen Kirche immer geglaubt hat, dass ein guter Katholik auch ein guter Staatsbürger zu sein hat. Das gilt ja auch heute. Das problematisch wird es natürlich, wenn ein Staat ein derartiger Unrechtsstaat wird. Ja. Und was Paulus meint, ist ja sehr klar, wenn der Staat gerechte Ziele verfolgt, weiß ich was, wenn der Staat Verbrechen bestraft, wenn der Staat es ahndet, wenn jemand etwas stiehlt oder sonst etwas, naja, dann brauchen sich nur die zu fürchten, die Böses tun, nicht die, die Gutes tun. Dass es einen Staat gibt, sieht die Kirche als etwas Notwendiges an und so weiter. Aber viel stärker als heute war natürlich in den Menschen das Denken drinnen, prinzipiell habe ich dem Staat zu folgen, weil ich ein Katholik bin, weil ich ein Christ bin. Ja. Und genau da hatte der nationalsozialistische Staat auch angeknüpft, hat diese prinzipielle Bereitschaft, dem Staat zu folgen, wirklich eingefordert. Und dann im Übermaß, dazu noch später. Die Kirche, die zuerst verfolgt worden ist, im Römischen Reich, wo Paulus noch geschrieben hat, ist später erlaubt worden, ist dann Staatsreligion geworden, auch das ist recht problematisch, ja. Wenn plötzlich die Kirche zu viel staatliche Macht auch bekommt, hat selbst staatliche Macht übernommen, nachdem im Römischen Reich sich sozusagen die Machtzentrale in den Osten verlagert hat, ist eigentlich der Papst staatliche Gewalt geworden. Hat sich aber immer geschafft, das ist ganz spannend, wenn man das durch die Geschichte sich anschaut, sich auch zu emanzipieren von staatlicher Gewalt. Denn später, wir kennen die Geschichte, im Mittelalter dann, im Mittelalter, ist dann sozusagen in Deutschland das Heilige Römische Reich wieder entstanden, Karl der Große. Und da war dann über Jahrhunderte immer wieder die Frage, wer gibt den Ton an, die staatliche Gewalt oder die Kirche? Soll die Kirche den Staat regieren und sozusagen den Kaiser beauftragen oder ist der Papst sozusagen ein Gefolgsmann des Kaisers und so weiter? Und das ist wirklich eine unglaublich auch politische Leistung gewesen der Päpste, sich immer wieder herauszuwirren und den Status der Kirche zu bewahren, dass sie nicht dem Staat untersteht als Kirche. Ja, aber sehr wohl hat sie dann oft sehr großen Einfluss genommen auf staatliche Dinge. Also da könnte man länger drüber reden, aber ich glaube, man ist nur gut, einmal diesen weiten Blick jetzt einmal zu haben, um so prinzipiell sich der Problematik bewusst zu werden. Katholiken wollten sich prinzipiell einmal dem Staat gegenüber loyal verhalten. Wie gesagt, problematisch wird das Ganze, wenn der Staat Allmachtsansprüche entwickelt. Weil plötzlich der Staat das höchste Ziel wird, wie es die Nationalsozialisten ja gesagt haben. Das Wichtigste ist Deutschland. Ja. Die heute nicht mehr gesungene erste Strophe der Hymne war Deutschland, Deutschland über alles. Ja, wird heute nicht mehr gesungen, jetzt singen die dritte Strophe. Aber das hat so ein bisschen ausgedrückt. Das hat schon früher begonnen. Es war sozusagen diese Entwicklung des Nationalismus im 19. Jahrhundert, die in die Gänge gekommen ist, wo eigentlich etwas Neues gekommen ist in die Gesellschaft. Der mittelalterliche Mensch hat sich vor allem definiert durch seinen Glauben. Man war Teil des christlichen Abendlandes. Man hat sich vielleicht noch definiert durch eine Zugehörigkeit zu einer Herrschaft. Ja, das war oft in Gebieten, konnten zwei Möglichkeiten der Zugehörigkeit herrschen, nicht? Weil der eine dem für Landesherrn zugehörig war, der andere, weil er irgendwie in einem anderen Stand gelebt hat, einem anderen Herrn zugehörig. Also das waren so die Dinge, also dass man sich als Staat zusammenschließt, der ein Gebiet umfasst, eine Nation und so weiter. Das ist eigentlich eine spätere Entwicklung gewesen erst. Und da hat später dann der Nationalsozialismus angeknüpft, hat den Nationalismus sozusagen eigentlich zum höchsten Ziel des gemeinsamen Lebens erhoben. Der Staat ist alles und der Glaube, die Kirche, naja, das kann schon noch zugelassen werden. Die Nazis haben das genannt als im Sinn eines positiven Christentums, soll heißen, wenn die Christen uns nicht in die Quere kommen, dann lassen wir sie halt. Aber das Wichtigste sind die Grundvollzüge des Staates. Das war eine Entwicklung, die nicht immer so war. Ja. Aber damals eben durch die Entwicklung der Nationalstaaten, nicht nur in Deutschland, sondern auch woanders, ist das immer stärker geworden. Ich muss jetzt keinen großen Geschichtsunterricht machen, wie der Nationalsozialismus sich entwickelt hat. Er hat im Geiste der damaligen Zeit sich als Gegenentwurf zum Sozialismus verstanden. Sozialismus ist ja auch nicht nur das, was wir als, kennen als Sozialdemokraten, sondern Sozialismus, als Sozialisten haben sie auch die Bolschewisten bezeichnet, dass man das, was man sozusagen in Russland gesehen hat, nach der Oktoberrevolution, und das hat große Furcht heraufbeschworen, auch in Deutschland, in ganz Europa. Und jetzt hat man gesagt, na, wir sind Nationalsozialisten, im Gegensatz zu den internationalen Sozialisten. Der Internationalismus war ein wichtiger Begriff im kommunistischen System. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja. Und man hat also Angst gehabt, dass da jetzt eine Welle über Europa schwappt. Und das hat manche Leute doch dazu bewogen, in den Nationalsozialisten nicht nur eine Gefahr zu sehen, sondern womöglich etwas, was davor schützen kann. Wobei, wenn man die Ideologie ganz genau anschaut, ist sie auch, genauso wie der Sozialismus, der Bolschewismus, eine materialistische Ideologie. Der Nationalsozialismus will nur die Ziele dieser Welt sehen als die Ursache und das Ziel ihres Handelns. Also dann ist es die Rasse, ist es das Blut und Boden und so weiter, das, wofür wir zu leben haben, nicht? Und das ist natürlich immer problematisch, das ist nicht kompatibel mit einem christlichen Weltbild. Im Nationalsozialismus hat es genauso wie im Kommunismus Planwirtschaft gegeben, gesteuerte Wirtschaft, allerdings nicht Enteignungen, oder also außer dann gegenüber den Juden, aber nicht als Sinne der Wirtschaft, dass man sozusagen alles kollektivieren will. Die Großindustrie in Deutschland hat ja Adolf Hitler auch finanziell sehr unterstützt. Ja. Viele Großindustrielle haben sehr, sehr viel Geld hergegeben, eben aus dieser Angst vor dem Bolschewismus, und haben ihm sozusagen auch viele Wege geebnet. Man hört immer, das war natürlich eine schwierige Zeit, viele Arbeitslose, es hat Hunger gegeben, es hat Not gegeben, dann sind die Nationalsozialisten gekommen und alle haben Arbeit gehabt. Und das stimmt in weiten Bereichen auch. Viele persönliche Familienschicksale waren so, dass sie aus der Arbeitslosigkeit wieder plötzlich verdienen konnten. Es ist ein Wohlstand entstanden und so weiter. Heute in der Rücksicht, was man damals vielleicht nicht so leicht erkennen konnte, weiß man, wie das funktioniert hat. Es war eine reine Schuldenwirtschaft natürlich. Also wenn Deutschland nicht den Krieg begonnen hätte, auch den Anschluss Österreichs, der hat auch schon dazu gehört, wäre es bankrott gegangen. Man hat auf Pump gelebt. Ein wesentlicher Grund für den Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich war nicht, dass das heimgeholt werden soll ins Deutsche Reich und alle Deutschen sollen vereint sein, sondern die Goldreserven der Nationalbank waren ganz wesentlich. Wenn Deutschland 1938 die nicht vereinnahmen hätte können, hätte es echte Probleme gegeben. Und dann mussten Länder erobert werden, weil das Geld wäre ausgegangen. Also es war ein Scheinwohlstand, den man aufgebaut hat. Aber das haben damals natürlich viele Menschen nicht wahrgenommen und haben sich sozusagen da vereinnahmen lassen. Wir wissen, dass in Deutschland der Nationalsozialismus auf legalen Weg an die Macht gekommen ist. Er hat 1933 Wahlen gegeben. In Folge dann das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Das waren beschlossene Gesetze, die aber von den Nazis also ausgenutzt worden sind, um dann über das Demokratische hinauszugehen und die Demokratie mehr oder minder abzuschaffen. Es ist jetzt, um sozusagen den Blick auf die Christen zu werfen, ganz spannend, sich zu schauen, wie schon ganz am Anfang sich die Christen dazu gestellt haben. Und da muss man ganz in ihre Studio, kann man das beobachten, sehen, dass es einen Unterschied gegeben hat zwischen den evangelischen und den katholischen. Muss man sagen, dass es da in der geschichtlichen Entwicklung immer schon einen Unterschied gegeben hat. Die katholische Kirche war eigentlich die einzige christliche Konfession, die, wie ich vorher schon gesagt habe, immer sehr darum gekämpft hat, als selbstständig zu gelten, nicht sich in Abhängigkeiten zu begeben vom Kaiser oder von Staaten oder sonst etwas. Andere Konfessionen, die Orthodoxen zum Beispiel, andere, die gegründet worden sind dafür, wie die Anglikaner, ja, oder protestantische Konfessionen, wie die schwedischen Protestanten, haben sich immer als Staatskirche verstanden. Das heißt, die Kirche ist, der verlängerte Arm des Staates auch. Der Staat sorgt auch für die religiöse Ausrichtung der Bürger. Ja, das ist ein Gedanke, der katholischen Kirche widerspricht. Und Martin Luther auch hat sich ja sehr sozusagen in Dienst nehmen lassen der deutschen Fürsten, die damals gegen den Kaiser aufbegehrt haben. Und deswegen ist auch die evangelische Kirche in Deutschland rasch entstanden als Landeskirchen, ja, die also sehr verbunden waren immer ursprünglich mit den Fürsten, aber dann natürlich aus dieser Tradition heraus immer mit dem Staat an sich. Und da muss man leider sagen, bei den Protestanten hat es dann eine Entwicklung gegeben, es hat eine Aufspaltung gegeben. So wird das heute erklärt und das entspricht natürlich der Wirklichkeit, entspricht auch einem anderen Kirchenverständnis. Es hat in den protestantischen Kirchen das Bemühen von Seiten der Nazis gegeben, sie für sich zu vereinnahmen. Es wurde ein Reichsbischof ernannt, Müller, der ein strammer Nazi war und loyal zum Regime gestanden ist und die evangelischen Kirchen in Deutschland, es sollte dann eben eine Reichskirche geben, sozusagen auf Linie bringen sollte. Da wurden dann eingeführt beispielsweise Arierparagraphen für Pastoren. Also das war dann in 30 Jahren gängiges Recht, dass nur nicht Juden oder was diese Regeln halt waren, durften sozusagen das Pastorenamt übernehmen. Und schon damals hat es selbstverständlich gläubige Protestanten gegeben, die gesagt, das kann es nicht sein und haben sich sehr dagegen aufgelehnt. Ja, gibt es ja prominente Gestalten, die dann oft eben auch gestorben sind, denken wir an den Bonhoeffer und so weiter und gar nicht wenige, die werden heute als die bekennende Kirche bezeichnet. Also die Evangelischen argumentieren sozusagen unsere Kirche, dass die Scheinkirche gegeben, die sich da angebietet hat an den Staat und das, was eigentlich die Kirche ist, das war die bekennende Kirche. Das kann die katholische Kirche aus ihrem Selbstverständnis nicht heraus tun, wenn man daran glaubt, dass die Kirche, ob sie Fehler macht oder nicht, eine Kirche ist. Und da muss man sagen, und das wird oft nicht so klar erwähnt, dass die katholische Kirche durch ihre offiziellen Organe relativ früh schon eine sehr klare Sprache gefunden hat. Sie hat sich vom Nationalsozialismus wirklich öffentlich distanziert. Es hat gegeben ein Verbot für alle Katholiken in Deutschland, schon in den 30er Jahren, sich in der NSDAP zu engagieren. Ja, es wurde offiziell gesagt, dass es für einen Katholiken nicht vereinbar ist, Mitglied der NSDAP zu sein. Dann war natürlich oft das Bedürfnis der Nazis, propagandamäßig bei katholischen Prozessionen mitzumarschieren. Da geht die Feuerwehr und weiß ich was, und dann wollte eben auch die HJ, hat ein offizielles Verbot gegeben, es dürfen keine nationalsozialistischen Verbände bei religiösen Prozessionen mitmarschieren. Ja, das war alles noch bevor der Nationalsozialismus sozusagen ganz totalitär die Macht übernommen hat. 1932 wurden diese Dinge verlautbart sozusagen. Die deutschen Bischöfe haben wirklich vor der nationalsozialistischen Ideologie gewarnt und waren damals, das war noch eine andere Zeit als heute, sozusagen auch einen politischen Arm gehabt. Das ist abgekommen, wir werden auch gleich sagen, wie das entstanden ist. Aber man hat also wirklich eine katholische Partei gehabt, das war die Zentrumspartei, so hat sie in Deutschland geheißen. Dort hat man, die hat man als Katholik gewählt sozusagen, nicht? Und erst bei den Wahlen 1933 haben die Nazis eben so einen großen Erfolg gehabt und die Zentrumspartei einiges verloren. Wobei auch hier gibt es Untersuchungen aus den vorher genannten Gründen, kann man vergleichen, man weiß ja genau, wie Deutschland aufgeteilt ist, ungefähr 50-50% evangelisch-katholisch, Bayern, das Rheinland sehr katholisch, andere Gebiete sehr protestantisch geprägt. In den katholischen Gebieten hat die NSDAP so um die 20% bekommen, in den protestantischen Gebieten um die 60%. Also das kann man feststellen. In Österreich war die Lage noch einmal anders. Österreich war ja politisch als Abwehrbewegung wohl auch gegen das Dritte Reich, dann auch totalitär regiert, wir kennen Engelbert Dollfuß, später dann Schuschnigg, sicher alles sehr bedenklich, also da könnte man jetzt eigens drüber reden, de facto natürlich auch eine Abschaffung der Demokratie in Österreich, aber die Idee war, sich als sozusagen als Gegenmodell gegen das Nazi-Deutschland zu etablieren und die Grundidee dieser österreichischen neuen Verfassung war katholisch, das muss man so sagen. Der Engelbert Dollfuß wollte eine Verfassung machen, fußend auf der Enzyklika Quadragesimo Anno, also der katholischen Soziallehre, ganz offiziell. Ja. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. Ja. 1933, nachdem die Nazis gewonnen haben, nachdem sich abgezeichnet hat, dass sie die Macht übernehmen, hat man begonnen, sich Gedanken über ein Konkordat zu machen. Konkordat bezeichnet immer den Vertrag der katholischen Kirche mit einem Staat. Und Natürlich ist die Kirche auch an so etwas interessiert, weil man darin festschreiben kann, dass katholische Kirche Institutionen betreiben kann, wie Spitäler, wie Schulen, dass sie sich frei bewegen dürfen, dass es Geistliche geben darf. Also in Konkordat wird alles Mögliche geregelt, bis hin zur geistlichen Kleidung, die Priester in der Öffentlichkeit tragen dürfen und so weiter. Und nachdem in Deutschland die katholische Kirche in vielen Gebieten durchaus auch geschwächt war, es hat schon im 19. Jahrhundert begonnen, es hat immer wieder Kämpfe zwischen Staat und Kirche gegeben und nicht das in Deutschland den Kulturkampf, war man durchaus interessiert, einen Modus wie Wende mit dem Staat zu finden, noch dazu, wo jetzt eine Ideologie an der Macht war, die ja der katholischen Kirche nicht so freundlich gesinnt war. Und auch die Nazis waren an einem Konkordat interessiert, weil sie natürlich gewusst haben, dass sie, wenn sie die Kirche jetzt offen zu verfolgen beginnen, also dass ihr Stand in der Bevölkerung schwach werden könnte, also dass sie das selber schwächen könnte. Und so ist das Konkordat zustande gekommen, das im Übrigen bis heute gilt in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist noch dasselbe Konkordat, das weiterhin in Gültigkeit ist. In diesem Konkordat wird eben die freie Religionsausübung festgelegt, dass die katholische Kirche Besitz haben darf, dass es katholische Verbände geben kann. Und ganz interessant, das war den Nazis natürlich nicht wurscht, dass es ein Verbot für Kleriker gibt, sich in der politischen Partei zu engagieren. Ja, das waren die Nazis ganz recht. Später war das sogar ein Schutz, weil einen Priester konnte man nicht zwingen, in die NSDAP einzutreten. Das war zumindest dem Konkordat nach. Was aber dann passiert ist, dass die Nazis eigentlich ohne mit der Wimper zu zucken alle Vereinbarungen gebrochen haben. Es war ihnen eigentlich, sie haben sich einfach darüber hinweggesetzt. Ja. Und man hat begonnen, Kirche auf eine sehr perfide Art und Weise, möchte ich sagen, wirklich hat eine Verfolgung begonnen. Es hat 1936 die erste Welle begonnen mit Sittlichkeitsprozessen gegen Geistliche. So wie wir es heute auch erlebt haben, hat es damals selbstverständlich Fälle gegeben von Geistlichen, die Verbrechen begangen haben. Ja, waren also teilweise Sittlichkeitsverbrechen und teilweise waren es Devisenvergehen und so weiter. Und die hat man vor Gericht gestellt, dagegen ist nichts zu sagen, aber man hat daraus große Schauprozesse gemacht. Und hat das also wirklich das verwendet, um die Kirche in ein Licht zu rücken, das für die ganze Kirche natürlich nicht gegolten hat. Ja. Es hat 1937 schon begonnen mit den ersten Maßnahmen der Judenverfolgung. Wir haben immer vor Augen natürlich die ganz schweren, furchtbaren Dinge, die wir nachher dann, die Menschen oft nachher erst erfahren haben. Aber das ist ja natürlich schleichend gegangen. Der Judenstern beispielsweise wurde im Jahr 1942 eingeführt. Die Reichspogromnacht war 1939 und so weiter. Davor hat es Repressalien gegeben, hat Juden gedrängt, auszuwandern. Es hat die ersten Schilder gegeben auf Parkbänken, nur für Arier und solche Blödheiten. Und da hat die Kirche eigentlich schon sehr klar Stellung bezogen. Und Pius XI. Hat 1937 die erste Enzyklika in deutscher Sprache und bisher einzige herausgebracht, die also im Originaldeutsch geschrieben ist, mit dem Namen Mit brennender Sorge. Das war im Jahr 1937, wo Bezug genommen wird auf all diese Dinge, die, wie oft bei Enzykliken, hat der Papst es nicht selbst geschrieben, sondern verfasst haben es wahrscheinlich maßgeblich Kardinal Faulhaber von München und der ehemalige Nuntius in Deutschland und dann im Staatssekretariat beschäftigte Eugenio Bacelli, der spätere Papst Pius XII., der Deutschland sehr gut gekannt hat und auch sehr geliebt hat, muss man sagen. Und sich sehr gut ausgekannt hat. Und damals war es schon, wie ich gleich an den Beschreibungen, die ich jetzt gleich liefern werde, sehen kann, für die Kirche schon nicht mehr so einfach, sich frei zu bewegen, 1937. Am 12. März 1937 wurden das Schriftstück der Enzyklika heimlich ins Deutsche Reich gebracht. Es wurde geheim gedruckt. Man hat also in der Nacht haben Druckereien das vervielfältigt. Man hat also die Fenster verdunkelt und so weiter. Das war eine echte Geheimaktion. Es wurden 300.000 Stück hergestellt. Und dann wirklich in einem Coup am Palmsonntag, das ist damals 1937 auf den 21. März gefallen, von den Kanzeln von Wesen, weil es natürlich eine ganze Enzyklika ist, nicht weiß ich wie lang, aber doch länger hat man oft gesagt, also am Palmsonntag und am darauffolgenden Ostersonntag sollte sie verlesen werden. Also auch nicht irgendein Termin. Zur zweiten Verlesung ist in vielen Fällen nicht mehr gekommen, weil die Nazis wirklich überrascht worden sind davon und dann gewütet haben. Ja, ich sage gleich, was dann alles passiert ist. Aber der Inhalt dieser Enzyklika ist eigentlich nichts anderes, als dass die Katholiken daran erinnert werden, worum es eigentlich geht und dass die nationalsozialistische Ideologie mit dem Christentum nicht vereinbar ist. Ja? Natürlich werden alle die Versäumnisse und Vertragsbrüche gegen das Konkordat angeführt, aber es wird sehr deutlich auch dargelegt, dass dieser Pantheismus, wie man das nennt, den die Nazis gefolgt sind, alles ist ja irgendwie göttlich und die göttliche Vorsehung, von dem Hitler mal gesprochen hat und so weiter, wir kennen das heute ja eh wieder, nicht? Alles ist so irgendwie schwammig da, aber nur nichts konkret machen, Gott nur nicht als konkrete Person wahrnehmen, weil dann wird er zu greifbar, sonst wird er vielleicht zu verbindlich für uns. Dagegen wehrt sich natürlich die katholische Kirche, das ist eine Irrlehre. Sie spricht sich eindeutig gegen den Rassenwahn aus, wie gesagt, damals hat es gerade begonnen. Erwähnt auch die Sittlichkeitsprozesse gegen die Priester, die als Schauprozesse geführt worden sind. Dass die Leute gedrängt worden sind, aus der Kirche auszutreten. Dass religiöse Begriffe umgedeutet werden, das haben die Nazis blendend verstanden. Ja. Zu Studienzwecken rate ich Ihnen, schauen Sie sich mal eine Hitlerrede ganz an, es gibt ja manche, der macht das, er sagt das, beschreibt auch selber in Gesprächen später, er hat das inszeniert wie einen Gottesdienst. Er hat das ja oft erlebt, auch in seiner Jugend, und dann redet er sich in Rage und dann, ohne sich das, glaube ich, groß zu überlegen, beendet er die Rede mit Amen. Ja, das ist oft vorgekommen. Ja, er ist inszeniert worden zu einer göttlichen Figur. Ja. Das war aber nicht unbeabsichtigt. Es wird eingemahnt in dieser Enzyklika, auch etwas, was erschreckenderweise wieder aktuell wird, dass die Eltern das erste Recht haben auf die Kindererziehung, nicht der Staat. Die Nazis haben sich sehr stark betrieben, dass man den Kindern, den Eltern entfremdet hat, in der HJ oder weiß ich wo, wurden, sollten sie erzogen werden, nur nicht die Eltern. Es wird eingemahnt, dass die Menschen die Möglichkeit haben sollen, am Sonntag in die Messe zu gehen. Natürlich hat jede HJ-Einheit oder weiß ich was ihre Veranstaltungen genau zu Messzeiten abgehalten. Ja. Heute nicht mehr so aus ideologischen Gründen, aber es passiert halt wieder genau das. Ja. Während eigentlich am Sonntagvormittag werden plötzlich lauter Programme angeboten. Eigentlich schade. Ja. Damals hat man aus ideologischen Gründen das betrieben. Wird alles angesprochen. Wie gesagt, die Nazis wurden überrascht von dieser Enzyklika. Es hat sofort Hausdurchsuchungen gegeben, es wurden Leute verhaftet. 12 Druckereien, von denen sie draufgekommen sind, dass sie dort gedruckt worden sind, wurden entschädigungslos enteignet. Also die Besitzer, wenn man diese Enzyklika gedruckt hat, hat man seinen Besitz verloren. Und ab diesem Moment haben sie begonnen, rigoros Klöster zu schließen, katholische Schulen, theologische Fakultäten. Konkordat war es eigentlich noch festgelegt, dass das die Kirche recht hat. Es war sozusagen aus damit. Ja. Und man hat gleich eine neue Welle von Sittlichkeitsprozessen angestrebt, mit dem Ziel, Geistliche insgesamt zu diskreditieren, ja, einen Generalverdacht sozusagen auszusprechen. Und dann, nachdem das gelungen ist, oder zumindest nachdem man es gemacht hat, habe ich gesagt, nein, also diese Leute können natürlich nicht mehr in die Schule kommen. Ja. Ein Priester darf auf keinen Fall mit Kindern zu tun haben, darf nicht in den Schulen unterrichten und so weiter. 1939 wurden dann schließlich auch alle Jugendverbände und so weiter aufgelöst. Allein daraus sieht man, dass also als Institution, abgesehen von den dann schon verbotenen Parteien wie die Kommunisten und Sozialisten, die Kirche eigentlich weitgehend auch die einzige große bedeutende Institution war, die sich so klar gegen das nationalsozialistische Regime gestellt hat. Ja? Und nicht nur wegen des Konkordats und wegen den Vertragsbrüchen. Auch in Österreich wurde 1937, das war ja der Anschluss noch nicht vollzogen, darauf reagiert. In Linz beispielsweise hat Bischof Völlner, der damalige Linzer Bischof, das auch ins Land holen lassen. Damals war es noch viel leichter, Österreich war die katholische Kirche nicht verfolgt, hat sie auch verlesen lassen. Der Franz Jägerstätter hat sich mehrere Exemplare besorgt, hat sie fleißig verteilt, weiß man, ja, man hat auch Erklärungen abgegeben, es ist unmöglich, gleichzeitig guter Katholik und wirklich ein Nationalsozialist zu sein und so weiter. Teilweise wurde es eben auch verlesen, die Enzyklika. Also es ist dann schon richtig losgegangen. Eine große Gestalt im Deutschen Reich ist der inzwischen selig gesprochene Clemens August Graf von Galen, Bischof von Münster, der auch sehr klar von der Kanzel und öffentlich protestiert hat. Einerseits hat er protestiert, wenn beispielsweise als Unterrichtsstoff vorgegeben worden ist, man muss den Kindern beibringen, die demoralisierende Macht des Volkes Israel bei den Gastvölkern. Hat er ganz klar gesagt, das kann man als Katholik nicht machen. Er hat einen Hirtenbrief herausgegeben, wo er das Neuheidentum der Nationalsozialisten anprangert. Die Ablehnung des Alten Testaments hat es auch gegeben. Nicht, dass man gesagt hat, das ist jüdisch. Ein deutscher Christ kann nicht sich ans Alte Testament halten. Nicht? Oder die Errichtung einer Nationalkirche. Also alles, was so gegen die katholische Idee an sich spricht. Und natürlich berühmt geworden seine Predigten gegen die Euthanasie, gegen die Ermordung von kranken Menschen, von behinderten Menschen. Und er war so fest im Sattel gesessen, dass die Nazis sich nicht getraut haben, ihn festzunehmen. Er hat auch gepredigt gegen dieses staatliche Monopol auf Kindererziehung. Da gibt es eine sehr schöne Anekdote. Da sind natürlich immer die Geheimagenten drinnen gesessen, haben fleißig mitgeschrieben und haben sich dann hier und da zu einem Zwischenruf hinreißen lassen und einmal predigt er über die Kindererziehung der Nazis und dass das eben problematisch ist. Und da schreit einer zur Kanzel hinauf, wie kann einer, der keine Kinder hat, über Kindererziehung predigen? Ja? Und worauf der Galen, der wie verkopft war und sehr recht schlagfertig offensichtlich auch, gesagt hat, ich dulde nicht, dass in diesem Gotteshaus der Führer kritisiert wird. Sie wollten ihn angeblich auch einmal festnehmen. Das ist weiß nicht, ob das stimmt, aber es wird kolportiert. Und haben ihn also irgendwo im Haus zu ihm gekommen und wollten das natürlich ohne Aufhebens machen. Und er hat gesagt, darf ich mich noch kurz umziehen? Ja. Und ich sagte, na gut, ja, es ist besser, wenn er nicht so auffällig ist. Und ist weggegangen und kommt zurück, angeblich im vollen Bischofsornat. Bitte, ich komme jetzt mit. Und dann haben sie ihn gelassen. Ja. Weil davor haben die Nazis natürlich Angst gehabt, weil er schon sehr bekannt war. Also die Weiße Rose, die man kennt als Widerstandsgruppe, die haben teilweise Flugblätter einfach mit seinen Predigten verteilt. Ja, das war ihr Widerstand. Es gibt ein sehr, sehr beeindruckendes Zitat von ihm. Vielleicht etwas, was wir für uns heute bei manchen Dingen, es sind ja erschreckend oft auch Parallelen zu unserer Zeit feststellbar, uns auch zu Herzen nehmen können. Und zwar sagt er, wir sind Amboss und nicht Hammer. Aber seht einmal zu in der Schmiede. Fragt den Schmiedemeister und lasst es euch von ihm sagen. Was auf dem Amboss geschmiedet wird, erhält seine Form nicht nur vom Hammer, sondern auch vom Amboss. Der Amboss kann nicht und braucht nicht zurückzuschlagen. Er muss nur fest, nur hart sein. Wenn er hinreichend zäh, fest, hart ist, dann hält meistens der Amboss länger als der Hammer. Also das sind schon starke Worte, ja. Aber natürlich in einer sehr schwierigen Zeit hineingesprochen. Wie wir alle wissen, 1938 hat dann der Anschluss Österreichs stattgefunden. Die Geschichte ist bekannt, wird bis heute sehr unterschiedlich gedeutet. keine Frage, dass der Ständestaat, der damals in Österreich geherrscht hat, autoritär war, nicht mehr demokratisch. Aber eins kann man sicher sagen, er war eindeutig gegen den Nationalsozialismus gerichtet. Ja. Die Nazis haben versucht, diesen Staat auszuhebeln. Und dass der Anschluss stattgefunden hat, war sicher nicht, weil das muss man einfach historisch redlich sagen, nicht weil alle Österreicher so begeistert waren, wenn man immer nur die Bilder vom Heldenplatz sieht. Interessanterweise werden immer nur die Propagandabilder der Nazis hergezeigt. Und die ganzen Leute, die verhaftet worden sind zur selben Stunde, die werden natürlich nicht gezeigt. Sondern der Anschluss hatte deswegen stattgefunden, weil eine Volksabstimmung anberaumt worden ist, in der die Österreicher sich selbst entscheiden sollen. Natürlich mit einer ungleichen Propaganda in die Gegenrichtung. Ja. Und um diese Volksabstimmung zu verhindern, sind die Nazis einmarschiert mit immerhin 100.000 Mann. Ja. Also wenn 100.000 Soldaten in ein Land einziehen, ist das wahrscheinlich nicht dann, wenn ihr alles Paletti ist. Ja. Also das muss man schon sehen. gibt es auch eine Anekdote, dass in einem Gebirgsdorf hat halt die ständestaatliche Propaganda gut funktioniert und die haben vom Anschluss wenig mitbekommen und da hat man sich auch nicht drum gekümmert und hat diese Abstimmung dann, die von den Nazis später gemacht worden ist, stattgefunden, sieht sie für den Anschluss, ja oder nein. Also, weiß ich was, 99% dagegen. Die Nazis haben gesagt, was ist denn da los? Ach so, die haben übersehen. Da hat also 2 Wochen Nazi-Propaganda stattgefunden, wieder Abstimmung, 99% für den Anschluss. Ja, weil es auch gefährlich war, dagegen zu stimmen. Ja. Aber da sieht man nur, wie das halt zu denken ist. Also es war natürlich längst keine freie Abstimmung mehr. Und jetzt wird natürlich oft der katholischen Kirche in Österreich vorgeworfen, ihr seid sehr willfährig gewesen. Sie kennen die Erklärung von Theodor Initzer, dem Erzbischof von Wien. Ich werde es gleich Ihnen dort wörtlich vorlesen. Und ich möchte nicht dazu, um jemanden anzuschwärzen, nur um zu zeigen, dass das natürlich auch für damalige Verhältnisse nicht so einfach war. Man war immer noch geschockt davon, von einem großen Reich zu einem kleinen Land zusammengeschrumpft zu sein. Der Gedanke, dass Österreich sich an Deutschland anschließt, war in vielen gesellschaftlichen Bereichen vertreten. Und oft hat man das eben abstrahiert von der derzeitigen deutschen Regierung, von den Nationalsozialisten. Ich sage, das geht jetzt nur ums Deutsche Reich, da wird schon wieder eine andere Regierung kommen. Dass zum Beispiel auch ein Karl Renner, der immerhin der Gründungsvater der Zweiten Republik später geworden ist, geschrieben hat, und zwar die Nazis geschrieben hat, nach dem Anschluss. Trotzdem habe ich seit 1919 in zahllosen Schriften und ungezählten Versammlungen im Lande und im Reiche den Kampf um den Anschluss weitergeführt. Obschon nicht mit jenen Methoden, zu denen ich mich bekenne, errungen, ist der Anschluss nunmehr doch vollzogen, ist geschichtliche Tatsache, und diese betrachte ich als wahrhafte Genugtuung für die Demütigungen von 1918 und 19 für Saint-Germain und Versailles. Ich möchte meine ganze Vergangenheit als theoretischer Vorkämpfer des Selbstbestimmungsrechts der Nationen wie als deutsch-österreichischer Staatsmann verleugnen, wenn ich die große geschichtliche Tat des Wiederzusammenschlusses der deutschen Nation nicht freudigen Herzens begrüßte. Als Sozialdemokrat und somit als Verfechter des Selbstbestimmungsrechts der Nationen, als erster Kanzler der Republik Deutsch-Österreich und als gewesener Präsident ihrer Friedensdelegation zu Saint-Germain werde ich mit Ja stimmen. Wurde natürlich auch veröffentlicht. Ja. Also das war, man konnte aus verschiedenen Gründen zu solchen Schriften kommen, ja, auch in Karl Renner. Er hat sogar angeboten, eine Kampagne zu starten, das wurde von den Nazis allerdings dann abgelehnt. Sehr oft wird gesprochen von Theodor Initzer, wie gesagt, der ja sehr verbunden war mit dem Ständestaat, ja, und dann aber plötzlich auch zum Hitler, wie er dann gekommen ist, ins Hotel Imperial gegangen ist und man ihm dort eigentlich eine Erklärung vorgelegt hat. Er sagt, das sollten Sie unterschreiben, mit, wie es die Nazis oft gemacht haben, Versprechen. Er sagt, das ist das Mittel, dass es den Katholiken in Österreich besser geht als in Deutschland. Und jetzt überlegen Sie einmal, die waren ja nicht ungeschickt, wenn jetzt so viele Katholiken dazukommen, werden die Katholiken im Deutschen Reich dann wieder stärker werden und so weiter, dann kann man nicht so leicht sich über sie hinwegsetzen und so weiter. Also er hat sich das einreden lassen, muss man wirklich sagen. Sicher nicht sehr intelligent, sagt sich heute leicht. Aber es wurde dann von ihm und dann auch von den anderen Bischöfen folgende Erklärung herausgegeben. Feierliche Erklärung. Aus innerster Überzeugung und mit freiem Willen erklären wir unterzeichneten Bischöfe der österreichischen Kirchenprovinz anlässlich der großen geschichtlichen Geschehnisse in Deutsch-Österreich. Wir erkennen freudig an, dass die nationalsozialistische Bewegung auf dem Gebiet des völkischen und wirtschaftlichen Aufbaus sowie der Sozialpolitik für das Deutsche Reich und Volk und namentlich für die ärmsten Schichten des Volkes Hervorragendes geleistet hat und leistet. Wir sind auch der Überzeugung, dass durch das Wirken der nationalsozialistischen Bewegung die Gefahr des alles zerstörenden, gottlosen Bolschewismus abgewehrt wurde. Die Bischöfe begleiten dieses Wirken für die Zukunft mit ihren besten Segenswünschen und werden auch die Gläubigen in diesem Sinne ermahnen. Am Tage der Volksabstimmung ist es für uns Bischöfe selbstverständlich nationale Pflicht, uns als Deutsche zum Deutschen Reich zu bekennen, und wir erwarten auch von allen gläubigen Christen, dass sie wissen, was sie ihrem Volke schuldig sind. Wien am 18. März 1938, und dann haben die österreichischen Bischöfe unterschrieben. Ja. Das macht keinen schlanken Fuß aus heutiger Sicht. Ja. Aber es ist schon interessant, und das wird dann eben in der geschichtlichen Betrachtung oft weggelassen, und das finde ich ein bisschen unfair, wie die Geschichte weitergegangen ist. Und da zeichnet sich, finde ich, schon wieder auch eine Stärke der katholischen Kirche aus, die eben keine Nationalkirche ist. Wie man sieht, national kann man recht gefangen sein in engeren Sichtweisen. Vielleicht die weite Sicht fehlt. Man muss dazu sagen, dass diese Erklärung dann weit sozusagen als Propaganda verwendet worden ist, als Faksimile auf Plakate gedruckt worden ist, im ganzen Deutschen Reich, nicht nur in Österreich, weil man den Hinitzer noch dazu gebracht hat, gesagt, na, unterschreiben es noch. Ja? Und jetzt ist halt üblich, schreiben es halt Hitler. Das ist halt jetzt der übliche Gruß, also Heil Hitler hat darunter geschrieben und Dings. Und das wurde dann in Faksimile sozusagen überall affichiert. Papst Pius XI. War wütend und hat Kardinal Hinitzer sofort nach Rom zitiert. Ja? Am 6. April schon, also zwei Wochen später, knapp drei Wochen später war er in Rom, wurde von Pius XI. Und Kardinalstaatssekretär Pacelli, dem Nachfolger, dem späteren, empfangen. Und also er muss schon vorher gewesen sein, weil am 6. April bereits ist dann folgende Erklärung im Osservatore Romano erschienen, also in der offiziellen Zeitung des Papstes. Erstens, die feierliche Erklärung der österreichischen Bischöfe vom 18. März dieses Jahres wollte selbstverständlich keine Billigung dessen aussprechen, was mit dem Gesetz Gottes, der Freiheit und den Rechten der katholischen Kirche nicht vereinbar war und ist. Außerdem darf jene Erklärung von Staat und Partei nicht als Gewissensbildung der Gläubigen verstanden und programmatisch verwertet werden. Zweitens, für die Zukunft verlangen die österreichischen Bischöfe a. in allen das österreichische Konkordat betreffenden Fragen keine Änderung ohne vorausgehende Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl. Das Konkordat war sofort weggewischt. B. Im Besonderen eine solche Handhabung des gesamten Schul- und Erziehungswesens sowie jeglicher Jugendführung, dass die naturgegebenen Rechte der Eltern und die religiös-sittliche Erziehung der katholischen Jugend nach den Grundsätzen des katholischen Glaubens gesichert sind. Verhinderung der religions- und kirchenfeindlichen Propaganda, das Recht der Katholiken, den katholischen Glauben und die christlichen Grundsätze für alle Bezirke des menschlichen Lebens mit allen dem heutigen Kulturstand zu Gebote stehenden Mitteln zu verkünden, zu verteidigen und zu verwirklichen. Rom am 6. April 1938, Theodor Kardinal Hinitzer, auch im Namen des gesamten österreichischen Episkopates. Wir wissen, wie es weitergegangen ist. Im Juli wurden alle katholischen Einrichtungen in Österreich aufgelöst. Jugendverbände und so weiter, die Pfarren sind bestehen geblieben, aber die Stifte wurden aufgehoben, die oft sehr, also unter großen Leiden, aber haben das hinnehmen müssen, aber waren oft sehr geschickt. Es gibt eine sehr berührende Geschichte aus dem Stift Seckau, Benediktiner, die also große Liturgen auch waren und die haben gefragt, nachdem sie gesagt haben, ihr müsst alles Kloster verlassen, dürfen wir noch eine Messe feiern? Ja, feiert eine Messe, das Abschied. Dürfen wir die Kreuze mitnehmen? Ja, das braucht man nicht, nehmt sie mit. Also hat der Abt des Stiftes, ganze Umgebung ist gekommen, alle frommen Bauern waren in der Kirche, ein Riesenhochamt gefeiert und es sind dort alle Kreuze gelegen, die es im Stift gefunden werden konnten. Und am Ende der Messe sagt der Abt, und jetzt möchte ich euch diese Kreuze anvertrauen, jede Familie soll bitte ein Kreuz übernehmen, bis wir wieder zurückkommen. Also da haben sich die Nazis natürlich in den Hinter gebissen, weil das war natürlich fantastisch, nicht? Also den ganzen Krieg über war das Kreuz des Stiftes in jeder Familie da und so weiter, so wie als Garant, die kommen wieder zurück, ja, war natürlich ein stiller Widerstand und so weiter. Also solche Dinge hat man gemacht, aber de facto haben die Nazis die katholische Kirche praktisch in weiten Teilen enteignet und hat ihre Verbände und Stifte und Institutionen ausgelöst. Und in dieser Situation, das war im Juli, hat dann am 7. Oktober, das war eine Tradition zum Rosenkranzfest, da hat es immer schon gegeben, eine Jugendfeier im Stephansdom. Da sind die Jugendverbände früher mit Fahnen oder sowas gekommen, war alles verboten. Und nur durch Mundpropaganda, man durfte auch nicht mehr öffentlich Werbung machen, das findet wieder statt. Und es sind Massen von Jugendlichen gekommen. Es gibt nur Schätzungen, aber man weiß, der Stephansdom war gesteckt voll, es war auch kein Stehplatz mehr da. Also eigentlich, man sagt immer von 7.000, aber es müssten eigentlich 10.000 gewesen sein. Also man weiß nicht, man kann wohl einen Versuch machen, wie viele Leute sein müssen, damit man keinen Stehplatz mehr im Stephansdom findet. Die Jugendlichen in Wien sind in den Stephansdom gekommen und haben gehört, was ist jetzt. Ja. Und da hat der Kardinal Hinitzer, es war nicht geplant, sich dann doch hinreißen lassen, auch eine Predigt zu halten. Das war alles schon recht gefährlich. sehr vorsichtig, aber jeder hat verstanden, was er meint, hat unter anderem gesagt, meine lieben katholische Jugend Wiens, wir wollen gerade jetzt in dieser Zeit umso fester und standhafter unseren Glauben bekennen, uns zu Christus bekennen, unserem Führer, unserem König und zu seiner Kirche. Und dann wollte er eigentlich, auch um niemanden zu gefährden, dass die Jugendlichen nach Hause gehen. Die sind aber dann vors Palais gezogen und haben gerufen, wir wollen unseren Bischof sehen. Wir wollen unseren Bischof sehen. Und das war eindeutig ein Affront, weil das war der übliche Ruf bei den Nazis. Wir wollen unseren Führer sehen, wir wollen unseren Führer sehen. Und der Innis hat sich nicht gezeigt, weil er wollte, dass die nach Hause gehen, weil er gewusst hat, es sind auch welche ins KZ gekommen, die da sozusagen sich rausgeben, sind auch gestorben teilweise. Aber die Nazis also sind, haben gewütet und haben, es war angeblich zu dieser Zeit die größte Demonstration gegen die Nazis, die es überhaupt gegeben hat. Und am 8. Oktober hat die HJ und andere das erzbischöfliche Palais gestürmt. Die Polizei ist aus irgendeinem Grund nicht gekommen, wo es verständigt worden ist. Die haben sich also das Verbot gehabt, einzuschreiten. Und man hat nicht gewusst, was passiert. Sie haben also gestürmt das Palais, haben Dinge zerstört und haben nach dem Kardinal gesucht. Der ist also relativ knapp entkommen. Aber einen Domherrn hat man dann woanders gefunden. Den hat man aus dem Fenster gehauen, der hat sich beide Beine gebrochen und so weiter. Also es war eine wirklich, gibt heute auch die Bilder. Manche hat man renoviert im Palais, wenn Sie mal gehen, mit den Einstüchen drinnen. Da gibt es ein Bild, das hat man extra so gelassen. Also sie haben dort einfach devastiert, aber es ist vor allem an den Kardinal gegangen. Sie wollten ihn wirklich kassieren. Und dann wäre halt bei einem, niemand hätte gewusst, wer es war, aber es wäre ganz praktisch gewesen, wenn sie ihn erwischt hätten, aber das ist eben nicht gelungen. Also da ist es schon richtig losgegangen. Das muss man schon auch, finde ich, mitsehen, wenn man immer auf den Kardinal Innis schimpft, dass er diese unglückliche Erklärung unterschrieben hat. Später hat er sich dann auch bemüht um jüdische Katholiken. Es hat im Erzbischof Palais eine Hilfsstelle, wie das geheißen hat, für nicht-arische Katholiken gegeben. Hat ihnen sehr geholfen, um noch wegzukommen, um das Land verlassen zu können und so weiter und halt zu tun, was halt möglich war. Im Jahr 1938 bis 1945, um ein paar Zahlen zu sagen, sind 724 österreichische Priester im Gefängnis gewesen, was finde ich schon gar nicht so wenig ist. Davon sind 7 gestorben im Gefängnis. 110 waren im Konzentrationslager, von denen sind 90 gestorben. 15 wurden ganz offiziell zum Tode verurteilt und hingerichtet. Mehr als 1500 Priester haben Predigt- und Unterrichtsverbot bekommen. Hier in Pressbaum hat es auch einen Kaplan gegeben, Rogenthaler, der von der Gestapo mal festgenommen worden ist. Der wurde angezeigt vom Lehrer, weil er in der Predigt was gesagt haben soll. Also der war auch ein Tiroler, hat sich auch nicht so leicht den Mund verbieten lassen. Also das ist wirklich passiert. Unzählige natürlich katholische Laien und so weiter, die natürlich statistisch nicht so erfasst sind, weil sie als politische Täter gezählt werden. Sie sind auch ins KZ gekommen, haben sozusagen ja, ihr Leben gegeben, sehr oft. Die prominenten Fälle sind inzwischen teilweise auch selig gesprochen, Schwester Restituta Kafka, 1943 hingerichtet. Im selben Jahr Franz Jägerstätter, inzwischen auch selig gesprochen, ich glaube, wird allen bekannt sein. Auch nicht selig gesprochen noch, weiß ich, vielleicht kommt das auch nicht, auch 1944 ein Klosterneuburger Chorherr, Roman Karl Scholz, auch ganz interessant, wenn man sich den anschaut, der hat sich zu seiner Primiz gewünscht, war ein Sudetendeutscher, war ein strammer Nationaler, und zu seiner Primiz, also in den 30er Jahren, noch vor dem Anschluss, hat er sich gewünscht von den Mitbrüdern eine Fahrt zum Reichsparteitag nach Nürnberg, also hat man ihm geschenkt, wie die anderen also. Ist dorthin gefahren, und ist zurückgekommen und hat später eine Widerstandsgruppe gegründet. Der hat diese Inszenierung dort die Augen geöffnet und hat erkannt, dass das pseudoreligiös ist, dass das eine neue Religion ist, die da gegründet werden soll. Und ist dann eben 1944 hingerichtet worden, ist zum Tode verurteilt worden. Seine Mitbrüder haben sich versucht, für ihn einzusetzen, und gesagt, er ist ja verrückt, schaut doch, er war ein großer Nazi, jetzt hat er vielleicht so, er ist nicht bei Sinnen und so weiter, aber es hat nichts geholfen. Der höchstrangige katholische Geistliche in Österreich war Karl Lambert, inzwischen auch selig gesprochen, sogenannter Provikar für Feldkirch. Damals war Feldkirch noch keine eigene Diözese. Er war sozusagen wie ein Bischof für das heutige Bistum Feldkirch, der auch zum Tode verurteilt worden ist und hingerichtet worden ist. Es hat teilweise ganz absurde Sachen gegeben für Katholiken. Ein Onkel von mir war im KZ, der wurde eingesperrt, hat überlebt, weil man hat ihm vorgeworfen, er hat im Krieg englische Radiosender abgehört. Das Originelle daran ist, er war taubstumm. Aber er war auch so der katholischen Umgebung und im Ständestaat halt aktiv und so weiter. Ganz interessant, in der Vorbereitung habe ich geschaut auf die Homepage von Yad Vashem. Sie kennen Yad Vashem, ist in der Nähe von Jerusalem die offizielle Gedenkstätte des Staates Israel für den Holocaust, die unglaublich viel auch historische Arbeit betreiben. Also jeder Staatsbesuch muss dorthin gehen, wird dann ganz niedergelegt. Das ist ganz ein zentraler Erinnerungsort für das jüdische Volk und eben mit historischer Forschung. Und Yad Vashem, die offizielle Homepage, was mich fast gewundert hat, schreibt, dass also die Opfer der Nationalsozialisten waren natürlich in erster Linie die Juden. Und es gibt noch weitere verfolgte Gruppen und zählt diese Gruppen auf. Das war die katholische Kirche, die sogenannten Bibelforscher, Zeugen Jehovas, wurden alle eingesperrt, die Roma und die Sinti, Homosexuelle und Behinderte. Das sind die Gruppen, die. Also da wird die katholische Kirche als eigene verfolgte Gruppe von Yad Vashem aufgezählt, was ich beeindruckend finde eigentlich. Ja. Jetzt vielleicht noch zum Schluss, ein bisschen kann man noch Zeit, können wir noch auf Pius den 12. zu sprechen kommen. Auch hier gibt es ja große Vorwürfe gegen den damaligen Papst. Wie gesagt, Eugenio Bacelli war schon an der Verfassung von Mit brennender Sorge ganz involviert, hat es mitverfasst, war ja vorher Nuntius in Bayern und dann in Berlin auch und hat also die Deutschen sehr gut gekannt und auch geliebt. Ja, war wirklich sehr verbunden mit den Deutschen. Und hat deswegen sicher auch einen Einblick gehabt. Vielleicht kennen Sie von Hochhuth, es gibt ein Stück, das heißt der Stellvertreter, und das fasst eigentlich etwas zusammen, in den 60er Jahren erschienen, dass der Pius XII. Eigentlich immer nur als Feigheit nie was gesagt hat. Es gibt keine offizielle Stellungnahme zum Holocaust, er hätte sicher viel verhindern können und so weiter. Und jetzt kann man sich schon genau anschauen, was da gelaufen ist. Weil Pius XII., also das kann man einfach nicht anders sagen, natürlich eindeutig gegen die Nationalsozialisten eingestellt war. Das war überhaupt nie eine Sympathie. Und es war einfach eine Frage, was vernünftig ist zu tun. Man weiß, dass er sich überlegt hat, eine sehr scharfe Erklärung abzugeben. Und ich möchte Ihnen zwei Dinge zitieren. Die erste ist eine Kanzelabkündigung, wie das heißt, der niederländischen Kirchen, zumindest eine Übersetzung, vom 26. Juli 1942. 1942 hat die Deportationswelle richtig begonnen. Ja. Da ist es richtig losgegangen Juden wurden vorher schon drangsaliert und verfolgt. Aber im Jahr 1942 im Krieg ist es angelaufen. Und eben auch in den Niederlanden, die damals von den Deutschen besetzt waren. Und jetzt haben die niederländischen Kirchen, nicht nur die Katholiken, sondern gemeinsam mit den Evangelischen, folgende Erklärung herausgegeben. Erstens, die Kirchen erklären sich im Namen von Recht und Gerechtigkeit berufen, gegen die Judenwegführung und gegen die Arbeiterverschickung nach Deutschland Einspruch zu erheben. Zweitens, sie geben in der Kanzelabkündigung der Öffentlichkeit ein Telegramm bekannt, das sie am 11. des Monats an den Reichskommissar gerichtet haben. Der Reichskommissar war Zeiss Inquart, ein Österreicher zu unserer Schande, muss man sagen. Es lautet, die unterzeichneten niederländischen Kirchen, schon tief erschüttert durch die Maßregeln gegen die Juden in den Niederlanden, durch die diese ausgeschlossen werden an der Teilnahme am normalen Volksleben, haben mit Entsetzen Kenntnis genommen von den neuen Maßregeln, durch die Männer, Frauen und Kinder und ganze Familien weggeführt werden sollen nach dem deutschen Reichsgebiet und ihm unterstehende Gebiete. Das Leid, das hierdurch über Zehntausende gebracht wird, das Bewusstsein, dass diese Maßregeln dem tiefsten sittlichen Bewusstsein des niederländischen Volkes widersprechen, vor allem der in diesen Maßnahmen liegende Eingriff in alles, was uns von Gottes wegen als Recht und Gerechtigkeit auferlegt ist, zwingen die Kirchen, an sie dringende Bitte zu richten, diese Maßregeln nicht zur Durchführung zu bringen. Für die Christen unter den Juden wird uns diese dringende Bitte an sie obendrein noch aufgelegt durch die Erwägung, dass ihnen durch diese Maßregelung die Teilnahme am kirchlichen Leben abgeschnitten wird. Die niederländische und reformierte Kirche, der Erzbischof und die Bischöfe der römisch-katholischen Kirche in den Niederlanden, die kalvinistischen Kirchen in den Niederlanden, die allgemeine taufgesinnte Gemeinde, die remonstrantische Bruderschaft, die reformierten Kirchen in den Niederlanden, im wiederhergestellten Verband, die reformierten Gemeinden in den Niederlanden, die evangelisch-lutherische Kirchen in den Niederlanden, die erneuerten evangelisch-lutherischen Kirchen im Königreich der Niederlande. Drittens, weithin wird der Öffentlichkeit das Zugeständnis mitgeteilt, das der Herr Reichskommissar auf das Telegramm hin gemacht habe, dass nämlich alle vor dem 1. Januar 1941 getauften Juden nicht von der Aktion betroffen werden. Sie haben immer versucht, so irgendwelche Versprechen zu machen, die sie nie eingehalten haben. Und natürlich hat man versucht zu retten, wer zu retten ist. Viertens, die Kanzelabkündigung ordnet den heutigen Tag als Buß- und Bettag sämtlicher Kirchen der Niederlande an. Fünftens, das Gebet des heutigen Tages lautet im Kernstück: Wir empfehlen dir, o Gott, insbesondere das Volk Israel, das in diesen Tagen so schwer geprüft wird. Und dann zitieren sie zum Abschluss noch die Gerichtsrede Jesu über Jerusalem aus dem Evangelium. Wenn doch auch, sagt Christus über Jerusalem, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt, jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Also es war völlig klar, was damit gemeint ist. Ja, es kommt eine Zeit nach dem Krieg, die werden es ja nicht gewinnen, liebe Deutsche. Also es war eindeutig. Ja. Was war die Reaktion darauf, dass man versucht hat, wirklich alle Juden, die man noch habhaft geworden ist, zu deportieren? Ursprünglich dieses Zugeständnis, dass die getauften Juden noch verschont werden, hat man gesagt, hat man bewusst dann in allen Klöstern geschaut, weil viele jüdischstämmige Katholiken, die in Klöstern gelebt haben, sind eben in die Niederlande gegangen, weil es in Deutschland schon früher losgegangen ist. Darunter auch zum Beispiel eine Edith Stein, die heilige Edith Stein, heute Patronin Europas, die als Folge der Rachemaßnahmen auf dieses Hirtenwort hin auch dann festgenommen worden ist, nach Auschwitz gebracht worden ist und sofort umgebracht worden ist dort. Man weiß, das ist auch ganz interessant eigentlich, dass Edith Stein, die war eine, ich weiß nicht, ob alle Edith Stein gut kennen, Edith Stein war eine ursprünglich Atheistin, eine Philosophin, die also bei Husserl, das war einer der führenden Philosophen in Deutschland, studiert hat und über diesen Weg dann zum Glauben gefunden hat und sich taufen hat lassen, weil sie zu Christus gefunden hat und später Karmelitin geworden ist. Also ein recht steiler Weg. Und dann aber hat eben die Verfolgung eingesetzt, weil sie von der Herkunft her Jüdin war, ist in die Niederlande gegangen und dann im Zuge eben der Racheaktionen deportiert worden nach Auschwitz. Und man weiß von der Fahrt von anderen, die es überlebt haben, dass sie bewusst gesagt hat, sie hat gewusst, dass sie jetzt stirbt, ich gehe als Katholikin, aber ich gehe auch als Teil des jüdischen Volkes. Gehe auch als Jüdin. Das ist ganz wichtig und das war mit ein Grund, warum Johannes Paul II. Sie zur Patronin Europas gemacht hat, weil also Edith Stein wirklich ein Beispiel dafür ist, dass die katholische Kirche dieses jüdische Erbe anerkennt, ja, weil sie das sehr bewusst gemacht hat. Da könnte man lange über sie sprechen, eine sehr spannende Situation. Aber jedenfalls, man weiß, dass also die Nazis gerade daraufhin gewütet haben. Es war immer so ein bisschen ein Abschätzen, was lösen wir aus. Und es gibt ein Buch von Pascalina Lehnert, das inzwischen verfilmt worden ist, war vor ein, zwei Jahren was im Fernsehen. Das heißt, ich durfte ihm dienen. Die Pascalina Lehnert war eine Ordensfrau, die wie Eugenio Bacelisch noch in Deutschland war, als Nuntius, ihm den Haushalt geführt hat. Und hat ihn begleitet nach Berlin und ist mit ihm dann sogar nach Rom gegangen. Und war, wie er dann Papst war, immer noch da. Also die haben sich sehr gut verstanden. Sie war eine unglaublich resolute Bayerin. Und die hat das später dann aufgeschrieben. Und ich zitiere nur aus dem Buch, wie sie das halt schreibt. Mit Grauen erinnert man sich an jenen Morgen im August 1942, als die Zeitungen in großen Schlagzeilen die Schreckensnachricht brachten, dass der öffentliche Protest der holländischen Bischöfe gegen die unmenschliche Verfolgung der Juden Hitler dazu veranlasst hatte, in der Nacht 40.000 Juden verhaften und vergasen zu lassen. Unter diesen befand sich auch die bekannte Philosophin und Karmelitin Edith Stein, deren Lebensweg Pius XII. Mit starker Anteilnahme verfolgt hatte. Man brachte die Morgenzeitungen in das Arbeitszimmer des Heiligen Vaters, der sich anschickte, zu den Audienzen zu gehen. Er las nur die Überschrift und wurde kreidebleich. Zurückgekehrt von den Audienzen, es war schon 13 Uhr und Zeit zum Mittagessen, kam der Heilige Vater, ehe er ins Speisezimmer ging, mit zwei großen, eng beschriebenen Bögen in der Hand in die Küche, wo die einzige Möglichkeit war, am offenen Feuer etwas zu verbrennen, und sagte, er möchte diese Bögen verbrennen. Es ist mein Protest gegen die grauenhafte Judenverfolgung. Heute Abend sollte er im Osservatore Romano erscheinen. Aber wenn der Brief der holländischen Bischöfe 40.000 Menschenleben kostete, so würde mein Protest vielleicht 200.000 kosten. Das darf und kann ich nicht verantworten. So ist es besser, in der Öffentlichkeit zu schweigen und für diese armen Menschen wie bisher in der Stille alles zu tun, was Menschen möglich ist. Heiliger Vater, erlaubte ich mir einzuwenden, ist es nicht schade zu verbrennen, was Sie hier vorbereitet haben? Man könnte es vielleicht einmal brauchen. Auch ich habe daran gedacht, antwortete Pius XII. Aber wenn man, wie es immer heißt, auch hier eindringt und diese Blätter findet, und mein Protest hat einen viel schärferen Ton als der holländische, was wird dann aus den Katholiken und Juden im deutschen Machtbereich? Nein, es ist besser, ihn zu vernichten. Der Heilige Vater wartete, bis die beiden großen Bögen vollständig verbrannt waren, und verließ erst dann die Küche. Das ist halt ein Augenzeugenbericht. Aber was man auf jeden Fall weiß, sicher ein bisschen aus der Erinnerung geschrieben, aber was man weiß, dass unter Pius XII. Es eine echte große Organisation gegeben hat in Rom und viele italienische Juden, vor allem nach einem Jahr später hat Deutschland ja Italien besetzt, ist auch in Italien die Judenverfolgung losgegangen, weil die italienischen Faschisten die Juden nicht so stark verfolgt haben. Es waren auch Antisemiten, aber es hat keine Deportationen gegeben. Die Deutschen haben das dann auch in Italien gemacht und begonnen hat zum Beispiel, dass der Kommandant von Rom, der Deutsche, verlangt hat, so und so viel Gold müssen die Juden aufbringen. Und man weiß, dass das nicht möglich war und alle katholischen Pfarrer haben gesammelt und die Katholiken haben mitgesammelt, damit das erreicht werden kann. Wie immer ein falsches Versprechen der Nazis, weil man geglaubt, man kann so die Juden retten. Später wurden dann viele Juden in Klöstern untergebracht, ja, sind nicht getauft worden, haben aber beispielsweise das Chorgebet erlernt, damit sie nicht auffallen, sind als Mönche getarnt in Klöstern gewesen, haben so den Krieg überlebt. Ich kenne ein Haus in Rom sehr gut, das Oratorium, wo die alten Priester erzählt haben, nachdem die Deutschen Italien besetzt haben, war es üblich, dass bei jedem Priester in seiner Zelle ein zweiter Jude gewohnt hat. Der hat mit ihm die ganze Zeit in der Zelle gewohnt, der war dort versteckt. Ja, sie waren alle Zimmer doppelt belegt. Und manchmal sind Leute gekommen von Amerika oder was, und da gibt es eine Stiege, da geht man hinauf, da gibt es ein bisschen einen verborgenen Hof und haben hineingeschaut und zu weinen begonnen. Und da hat man gefragt, was ist los? Ja, da haben wir uns immer versteckt, wenn die Kontrollen gewesen sind. Also es sind viele, viele tausend Juden durch diese Initiative gerettet worden. Wer sich das einmal sehr theatralisch inszeniert anschauen will, kann sich einen sehr guten Film anschauen, der heißt Im Wendegeist des Kreuzes. Ja, da wurde das wirklich also toll, also filmisch gut gemacht, ist sehr spannend, aber es beruht auf historischen Tatsachen. Etwa eine vielsprechende Tatsache ist, dass der damalige Oberrabbiner von Rom, der Israel Zolli, ist nach dem Krieg Christ geworden. Der war natürlich an vorderster Front dabei, der hat das alles miterlebt und hat sich taufen lassen. Und als Taufnamen hat er Eugenio angenommen, also den Taufnamen des Papstes. Also, Pius XII. Hat sehr viel gemacht, eindeutig, aber eben nicht offiziell. Hat keine Protestnote geschrieben, muss man wirklich sagen, dass das nicht stattgefunden hat. Aber die Gründe sind eben die hier beschrieben worden sind. Zum Schluss wäre es vielleicht noch, sich gut zu überlegen, was eigentlich der Hitler von der Seite Hitlers geplant war mit der Kirche. Er hatte einen sehr perfiden Plan gehabt. Es war für ihn klar, das weiß man aus privaten Gesprächen, die er geführt hat, dass er während des Krieges nicht mehr gegen die katholische Kirche machen wollte, weil er gewusst hat, dass wenn ich hier die katholische Kirche verfolge und meine Soldaten an der Front sind Katholiken, das könnte mir Schwierigkeiten machen. Aber nach dem sogenannten Endsieg, den er sich erwartet hat, war klar, dass er die katholische Kirche sozusagen beseitigen will. Und zwar nicht mit Gewaltmaßnahmen, sondern, das hat er mal schon im Gespräch gesagt, indem er sie aushöhlt. Hatte sehr viel Geschichte, sich mit Geschichte beschäftigt, sagt, das ist immer für die katholische Kirche gut ausgegangen, gibt viele Märtyrer, die Kirche ist gestärkt daraus hervorgegangen, wenn sie verfolgt worden ist. Ich werde sie sozusagen weiterhin, sollen die Leute in die Kirche gehen, aber ich werde schauen, dass sie immer ein bisschen sich aus veränderten Motivationen hingehen. Dann ist nicht mehr Leib und Blut Christi, sondern dann ist ein deutscher Weizen, der dort gemeinsam gegessen wird und deutsches Blut und was ich was. Und äußerlich bleibt alles gleich. Und so war so ein perfider Plan, der aber ja, vielleicht Erfolg gehabt hätte, ich weiß es nicht. Auf ein Thema möchte ich eingehen als letztes, das man nicht unerwähnt lassen darf, wenn man ehrlich über die Rolle der katholischen Kirche im Dritten Reich spricht, nämlich etwas, was danach passiert ist. Das werden Sie schon gehört haben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ganz offensichtlich, und das ist historisch belegt, sehr viele der Kriegsverbrecher, der führenden Nazis, plötzlich mit Hilfe der katholischen Kirche entkommen sind. Das ist die sogenannte Rattenlinie, wie der amerikanische Geheimdienst das genannt hat. Die gleichen Organisationen, die vorher zur Flucht verholfen haben, haben plötzlich auch Nazi-Größen zur Flucht verholfen, nach Südamerika oder in arabische Länder. Und das ist bis heute nicht wirklich ganz aufgeklärt, warum das stattgefunden hat. Es hat in Deutschland eine Organisation gegeben, noch in den 50er Jahren, die hat sich genannt Stille Hilfe. Und dort haben teilweise Opfer der Nationalsozialisten mitgearbeitet. Ja. Und teilweise waren auch der amerikanische Geheimdienst selbstverständlich auch mit involviert. Die haben sich ja natürlich auch Nazis geholt, das wissen wir ja, die sie gebraucht haben. Also da war plötzlich dann ganz wurscht, wenn jemand Nazi war, wenn er ihnen etwas gebracht hat für ihren Geheimdienst oder sonst etwas. Aber es hat eben auch die katholische Kirche mitgemacht. Aus irgendeinem Grund, auch das Rote Kreuz war involviert, hat Ausweise ausgestellt und so weiter. Und da war leider eben auch ein Österreicher involviert, nämlich der Rektor der Anima in Rom. Die Anima ist, wenn man so will, eine österreichische Nationalkirche in Rom, namens Alois Hudal. Der war dem Nationalsozialismus nicht abgeneigt. In den 30er Jahren versucht, eine Verbindung herzustellen zwischen katholischer Kirche und dem Nationalsozialismus, hat auch ein Buch herausgebracht, wo er versucht, das sozusagen auf die Reihe zu bringen. Das hat ihm nicht viel gebracht in seiner kirchlichen Karriere. Er war ein Priester, hat auch im Krieg, weiß man, auch Juden geholfen, sich zu verstecken, aber war dann eben auch involviert nachher bei dieser Hilfe für manche Nazis, die man oft als schuldlose Mitläufer angesehen hat oder sonst etwas, oder die doch was gegen den Kommunismus machen können und so weiter, denen zur Flucht zu verhelfen. Er ist dann 1952 auf Druck zurückgetreten als Rektor der Anima und hat, wie gesagt, keine weitere Karriere gemacht, ist heute in Rom am Camposanto, dem deutschen Friedhof, neben Petersdom begraben. Ich habe ein halbes Jahr in der Anima wohnen dürfen, das ist ganz spannend, die ganze Kirche ist voller Gedenktafeln, die ist recht alt, was die jeweiligen Rektoren gemacht haben. Also unter diesem Rektor wurde das passiert, das da. Und irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es ist, gibt es eine Gedenktafel, eine Renovierung oder sonst was, die unter Rektor Hudal passiert ist. Und da steht der Name nicht drauf. Ich sage, das und das ist passiert im Jahr 19 so und so, unter dem damaligen Rektor. Die einzige Tafel, wo der Name nicht erwähnt wird. Also es ist ein bisschen in Ungnade gefallen. Ja. Sicher zu Recht, das ist keine sehr große Lichtgestalt gewesen. Vielleicht wäre es gut, wenn man Geschichte sich anschaut, dass man die heutige Zeit nicht ganz aus dem Blick verliert. Ich glaube, man darf nicht es übertreiben, aber man kann schon parallel noch zu heute entdecken. In kleinen Dingen, ja, wenn Gesellschaft sich entwickelt, dass beispielsweise Sonntagsgottesdienste nicht mehr wirklich zentral stattfinden oder halt als zentrales Ereignis gesehen werden, wenn Skandale in der Kirche durchaus auch instrumentalisiert werden, um die Kirche als Ganze zu verunglimpfen, wenn es Diskussionen gibt, auch in unserem Staat, die in erschreckender Weise sich gleichen, mit denselben Argumenten und denselben Ausdrücken geführt werden wie damals, wenn es um Euthanasie geht, wenn es um lebenswertes, lebensunwertes Leben geht, dass Behinderte plötzlich kein Recht mehr auf Leben haben sollen, dass die Kindererziehung vom Staat plötzlich vereinnahmt wird, dass der Staat sich da glaubt, eigentlich entscheidend sein zu dürfen, noch vor den Eltern. Ich finde, wir sollten schon vorsichtig sein. Ich finde auch zum Beispiel das Islamgesetz, das jetzt in Österreich beschlossen worden ist, keinen großen Wurf, wenn man eine Religionsgemeinschaft plötzlich der Staat die Aufsicht über die Predigten führen will, einer Religionsgemeinschaft verbieten will, sich vom Ausland her zu finanzieren, sagen wir, das ist ja nur der Islam. Ich weiß nicht, ob das prinzipiell rechtsstaatlich so gut ist. Also viele, viele Dinge kommen wieder schleichend auch durch die Hintertür wieder herein. Ich finde, wir sollten ruhig aufmerksam sein und die Beschäftigung mit der Geschichte kann uns helfen, hier so vielleicht einen klaren Blick zu entwickeln.